Hallo, vielen, vielen Dank, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 33. Heute möchte ich ein Interview mit dir teilen, was ich am 6. Juli 2020 mit der Autorin Astrid Töpfner geführt habe. Astrid und ich haben fast zeitgleich unser erstes Buch veröffentlicht. Sie in einem Verlag, ich im Self-Publishing. Und jetzt am 9.7. hat sie ihr drittes Buch herausgebracht. Und es ist das erste Buch, was sie im Self-Publishing veröffentlicht. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, diesen Schritt von der Verlagsautorin zur Self-Publisherin, der ja wirklich enorm ist. Und ich finde, sie hat das großartig gemeistert und darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, sie lebt in Spanien, wie sie dorthin gekommen ist. Denn das Besondere an ihren Büchern ist, dass es einerseits in gewisser Weise Liebesgeschichten sind, aber sehr tiefgründige Liebesgeschichten, die immer in die Vergangenheit, in die Familie der jeweiligen Protagonistin eintauchen. Und sie spielen in Spanien oder in der Schweiz. Und für mich ist es immer so ein bisschen, als würde ich in den Urlaub reisen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin diesen wunderschönen Ländern ein Stück weit näher, wenn ich ihre Bücher lese. Von daher sprechen wir natürlich auch darüber. Und wir sprechen darüber, wie sie die Emotionen, die sie in ihren Büchern zeigt, aufnimmt. Also wie sie es schafft, die so eindrücklich auszudrücken. Es war ein wirklich schönes Gespräch über Skype. Natürlich können wir uns gerade nicht sehen, weil sie ist in Spanien. Ich wäre sehr gerne nach Spanien gereist, um sie zu besuchen, aber das ist ja sowieso gerade ein bisschen schwierig. Trotzdem, wir hatten eine Menge Spaß und ich hoffe, dass du diesen Spaß auch hast, dass du einiges mitnehmen kannst. Ich habe viel über sie gelernt, was ich vorher nicht wusste, obwohl wir relativ engen Kontakt haben. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Wenn du von diesem Podcast keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren.
Hallo, liebe Astrid. Wie schön, dass du hier bist. Hallo. In meinem wunderbaren Podcast. Du bist meine zweite richtige Interviewpartnerin, weil Freya von Korf zählt irgendwie nicht. Und ich bin tatsächlich sehr aufgeregt, muss ich sagen.
Ja, ich auch.
mal kurz meine Notizen. Da. Ja, liebe Astrid, ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, als ich dich das erste Mal live gesehen habe in Frankfurt. Und wir kennen uns da schon ungefähr ein Jahr über WhatsApp und Instagram und so weiter. Und dann hast du vor mir gestanden und ich habe dich so krass anders wahrgenommen. Du warst irgendwie so aufgerichtet, so selbstsicher und das war irgendwie total cool, dich so zu sehen. Und dann habe ich letztens einen Instagram-Post von dir gefunden, wo du irgendwie so genau das Gegenteil sagst. Der ist vom 13. Juni. Und warte mal, ich habe das hier aufgeschrieben. Da hast du geschrieben, warum wird eigentlich selbstsicheres Auftreten so oft mit Arroganz gleichgesetzt und abgestraft? Kannst du dich noch erinnern? Da hast du, das war irgendwie so eine Challenge. Ich glaube, Authors Positivity. Und
genau.
Da hast du halt darüber geschrieben, wie toll sich dein Schreiben in den letzten Jahren entwickelt hat und wie gut du dich eigentlich selbst damit fühlst und wie selbstsicher du eigentlich bist, aber dass du trotzdem am Ende dich fragst, ob das überhaupt okay ist, so über dich zu sprechen. Und das ist halt eine Frage, die ich mir selbst total oft stelle, ob es okay ist, mich gut zu fühlen als Autorin, also wirklich gut genug zu fühlen, qualitativ gut genug zu fühlen. Und was ich dich fragen wollte, ist, dass du das tatsächlich glaubst, dass selbstsicheres Auftreten mit Arroganz gleichgesetzt wird. Also oder dass es vielleicht eher unsere eigene Angst ist, dass wir einerseits halt so wahrgenommen werden könnten, arrogant, oder die Angst, dass jemand unsere Selbstsicherheit irgendwie enttarnen könnte, dass der irgendwie so dahinter guckt und die so abgräbt und dann merkt, da steht ja eigentlich gar nichts hinter dieser Selbstsicherheit.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Ich habe halt sehr oft die Erfahrung gemacht, früher, so in meiner Jugend, dass ich als arrogant eingestuft worden bin.
Warum?
Weil ich halt eher, ich bin ein relativ stiller Mensch. Ich höre immer zuerst gerne zu, ohne mich groß einzumischen. Und lustigerweise wurde das von den Leuten als arrogant eingestuft. So dieses, sie fühlt zu gut oder sie fühlt sich besser als andere. Und das hat sich dann bei mir so geprägt, dass ich das gleichgesetzt habe. Eine selbstsicher Auftreten wird als arrogant wahrgenommen. Aber ich denke, es ist doch auch irgendwo so eine Art Selbstschutz. Das stimmt schon.
Dass man sich eher zurückgezogen zeigt? Also, oder ist die Arroganz ein Selbstschutz? Also.
Nein, die Arroganz an sich, ich meine, es ist ja eben, es kommt als arrogant rüber, aber dieses selbstsicher Auftreten ist in meinen Augen oft ein Selbstschutz, also vielleicht gar nicht wirklich echt, ja, weil ich werde sehr oft als so selbstsicher wahrgenommen.
Ja, das war auch mein Eindruck, aber ich kenne dich halt auch so, ich finde, dass man über WhatsApp und so weiter oftmals mehr von sich zeigt, als wenn man sich so in Natura sieht. Und da hatte ich halt, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du unsicher bist, aber ich kann es auch gar nicht so genau in Worte fassen. Es war einfach dieser, du warst so wahnsinnig sicher und klar und einfach da und so groß auch auf mich gewirkt. Du bist natürlich auch groß, aber ich weiß nicht, also es war halt so ein cooles Bild einfach von dir.
Ja, ich freue mich total, dass es so rüberkommt. Ich glaube, das ist so eine gespaltene Seele in meiner Brust, weil ich bin eigentlich auf der einen Seite sehr, sehr selbstsicher, aber auf der anderen Seite dann wieder absolut unsicher. Und irgendwie ist das immer so ein Kampf in mir. Und mal, ich glaube, wenn ich halt professionell auftreten muss, also vor einer Kamera oder bei einer Lesung oder so, dann habe ich das relativ gut unter Kontrolle, weil ich habe auch Schauspielunterricht genommen und also früher, jetzt nicht deswegen oder so, aber das damals, das hat mir schon sehr geholfen, sage ich jetzt mal, zu kontrollieren, wann ich wer bin oder wann ich welche Seite von mir zeige, sage ich jetzt mal. Ich habe auch überhaupt kein Problem, sage ich jetzt mal, vor vielen Leuten zu sprechen oder eine Lesung zu halten, weil da einfach dieses, dann kommt eben so dieses selbstsichere Schutzschild wie irgendwie auch vor. Und dann aber im Freundeskreis zum Beispiel bin ich dann wieder extrem ruhig und schüchtern. Also es ist, ich weiß, es sind wie zwei Seelen.
Also so krass. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich bin die Ruhige. Ich bin die am Rand sitzt und zuhört und dann ab und zu was einwirft ins Gespräch und dann sofort denkt so, wirklich? Was habe ich denn jetzt schon wieder für einen Blödsinn gesagt?
Und was würdest du sagen, woher kommt das? Also, weil du so eine Rückmeldung schon bekommen hast oder einfach? Woher?
Ich bin einfach relativ ruhig, sage ich jetzt mal. Also, meine ganze Familie ist sehr ruhig. Und dann kommen halt wahrscheinlich auch noch ja gewisse so Ablehnungstraumata aus der Kindheit dazu, so aus dem Freundeskreis oder eben nicht Freundeskreis und ja, solche Sachen halt. Also ich glaube, das spielt schon irgendwie auch noch eine Rolle, so dieses Achtung, was du sagst und Achtung, wer du vorgibst zu sein oder ja, weil dann mögen sie dich nicht mehr oder überhaupt nicht. Also ja, so dieses Zugehörigkeitsgefühl, das hat mir als Kind sehr oft gefehlt, weil ich da also das typische Mobbing-Opfer war. Und
ja?
Das, ja, total. Und das bleibt irgendwie. Ob man will oder nicht, irgendwie bleibt es. Egal, wie man sich entwickeln möchte, wie sehr man vorwärts kommen möchte, irgendwie bleibt das immer so ganz wenig bestehen, finde ich.
Ja, man
diese Sachen ich jetzt aus der nicht Kindheit die aktiv prägen einen. Über nachdenke oder so. Genau.
Ja. Spannend. Ja. Und du hast gesagt, in deinem Freundeskreis sitzt du an der Seite und guckst so. Und ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich glaube an vielen Stellen gelesen, dass du so dass du es spannend findest, die verschiedenen Facetten, wie Menschen mit Situationen umgehen und so halt in deinen Büchern zu verarbeiten. Ist es dann so, wenn du in deinem Freundeskreis sitzt, dass du diese Impulse dann aufsaugst und dir denkst, ah, das ist ein total spannender, eine total spannende Reaktion, die möchte ich total gern verarbeiten, um mal wieder aufs Bücherthema jetzt zu kommen oder überhaupt mal aufs Bücherthema zu kommen?
Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein bewusster Prozess ist. Also ich höre halt schon sehr, sehr viel und sehr genau zu und ich schaue auch, wie die Leute reagieren, aber das ist jetzt nicht, dass ich im gleichen Moment denke, daraus könnte ich irgendwie eine Story machen, sondern ich speichere das alles unbewusst ab
und dann kommt irgendwann mal, wenn du schreibst,
kann ich das hervorholen, genau.
Und das holst du dann auch davor? Also wenn du schreibst und über bestimmte Situationen schreibst, fällt dir dann manchmal ein, das war in der Situation, da kann ich mich noch dran erinnern, da hat der und der sich so, oder kommt das eher unbewusst?
Beides. Also ich kann wirklich sehr gut, würde ich jetzt von mir behaupten, Gefühle abspeichern, aller Art, von Sachen, die ich selber erlebt habe oder von denen ich weiß, dass sie andere erlebt haben, gesehen habe, wie sie reagiert haben, das kann ich abspeichern. Und wenn dann ein Moment beim Schreiben kommt, wo ich jetzt irgendwie wirklich große Angst verspüren muss, oder mein Charakter natürlich, dann kann ich diese Gefühle hervorholen. Und ich gehe dann aber auch wirklich, das ist dann wieder von der Schauspielerei, vom Method Acting, ich kann mich dann wirklich da hineinversetzen und und das spüren. Also ich möchte das dann auch wirklich spüren, diese Angst, bis mein Herz rast und ich genau weiß, wie sich das anfühlt.
Cool. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Das habe ich gerade beim Hörbuchaufnehmen total gespürt, als ich manche Szenen vorgelesen habe, dass ich wirklich komplett in der Situation war. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man das im Schauspielunterricht wirklich so gelernt hat, wie man da sehr tief reingeht, dann ist das nochmal was ganz anderes. Ja, genau.
Ich habe ja vor kurzem herausgefunden, dass es tatsächlich so etwas gibt wie Method Writing, also sozusagen das Pendant zu Method Acting. Das gibt es auch fürs Schreiben. Also dieses wirklich sich in das Gefühl hineinversetzen oder in die Situation, so wie man das in der Schauspielerei macht, gibt es anscheinend diesen Begriff auch fürs Schreiben.
Und hast du dich damit näher beschäftigt? Also weißt du, wie das funktioniert?
Ich habe es einfach nur angelesen, habe gefunden, das ist genau das, was ich mache.
Ach so, okay, cool.
intuitiv und habe gedacht, ja gut, passt schon.
Also, magst du kurz erzählen, wie machst du, also so wie du es gerade beschrieben hast, dass du halt wirklich versuchst, dieses Gefühl aus einer anderen Situation wieder hervorzurufen und dann auf die das, was du schreibst, zu projizieren letztendlich.
Genau.
Spannend. Sehr cool. Ich glaube, das muss
also das machen. Ist wirklich wie ein diesen Moment, den du halt mal erlebt hast oder gesehen hast, irgendwo wieder vor Augen rufen und dann dieses Gefühl, sich an dieses Gefühl erinnern, das man dabei verspürt hat, bis man es halt wirklich auch körperlich wieder spürt, eben mit Herzrasen, mit enge Gefühl in der Brust oder ja, was einem dann halt immer passiert, ne?
Aber beschreibst du dann nur Gefühle, die du auch selbst erlebt hast? Weil, also gerade in deinem neuen Buch sind ja auch so ein paar Situationen, wo die Protagonistin richtig Angst hat, weil halt was passiert ist. Also gibt es dann auch Gefühle, wo du wirklich ja nicht auf was zurückgreifen kannst, was du erlebt hast? Klar, oder? Also
natürlich. Ich hab schon einiges erlebt, aber zum Glück nicht alles. Das versuche ich dann einfach abzuleiten. So ein Gefühl, das ähnlich war oder etwas, bei dem ich große Angst empfunden habe und das dann überlegen, okay, die Anfangssituation hat sich oder die Ausgangslage hat sich jetzt geändert. Wie muss ich das anpassen?
Spannend.
Also so mache ich das, ob es dann beim Leser auch so ankommt, ist dann halt die andere Frage.
Also bei mir kommt es an, auf jeden Fall, kann ich dazu nur sagen. Ich habe ja auch schon alle deine Bücher gelesen, die bisher rausgekommen sind. Und was diese Gefühle angeht, da grenzt du dich ja so ein bisschen darüber, dass du sagst, ich schreibe halt über viele verschiedene Facetten der menschlichen Gefühlswelt. Dadurch grenzt du dich so ein bisschen von dem klassischen Liebesroman ab. Würdest du, also warum? Warum? Also hast du das Bedürfnis, dich vom klassischen Liebesroman abzugrenzen? Wenn ja, warum? Und was würdest du sagen, was ist ein klassischer Liebesroman eigentlich? Und warum sind deine Bücher anders?
Naja, ich meine, ein klassischer Liebesroman, im klassischen Liebesroman geht es eigentlich ja darum, kriegen sie sich oder nicht? Und wie kriegen sie sich? Oder welchen Weg müssen sie gehen, damit sie sich kriegen? Und ich bin den Weg jetzt auch nicht bewusst gegangen, dass ich keinen klassischen Liebesroman schreiben möchte. Ich meine, ich habe mit meinem ersten Buch angefangen. Da ging es mir ja um ein anderes Grundthema. Und die Liebesgeschichte, die kam da dazu. Weil ich finde es schön, über Liebe zu schreiben. Liebe ist universell, Liebe ist überall, Liebe muss da sein. Aber ich glaube, ich fände es zu langweilig, glaube ich, mich wirklich nur auf diese eine Frage zu konzentrieren, wie kriegen sie sich, weil sie müssen sich kriegen, sonst wäre es kein Liebesroman. Ne? Und damit irgendwie 300 oder 350 Seiten zu füllen, ich glaube, da würde mir einfach die Ideen ausgehen, ganz ehrlich. Also, und deswegen versuche ich einfach da, sage ich jetzt mal, die Liebesgeschichte nicht so als das zentrale Thema zu sehen. Sie ist immer da und sie ist ein wichtiges Thema, aber es ist nie, sag ich jetzt mal, die Hauptfrage.
Also könntest du dir denn vorstellen, ein Buch zu schreiben, in dem gar keine Liebesgeschichte drin vorkommt?
Nein. Nein, ich glaube nicht.
Warum nicht?
Ich überlege gerade, ich meine, wo gibt's, es gibt wenige Bücher, wo jetzt wirklich gar keine Liebesgeschichte vorkommt.
Was meinst du, woran das liegt?
Ja, weil Liebe ist einfach wichtig. Ich meine, selbst in einem Thriller gibt es meistens irgendwelche, und auch wenn es nur ganz am Rande ist, irgendwelche Anwendeleien oder Liebeleien oder die Kommissarin möchte gerne und ist verliebt und ich weiß nicht was. Oder ihr Freund wurde ermordet oder was auch immer. Aber Liebe ist immer ein Spiel, weil Liebe löst ja dann auch so viele andere Gefühle aus, wie Hass und Schuld und Verlust und Freude und Glück. Also ich meine, Liebe ist sozusagen der Kern unseres Seins und daraus entstehen dann diese ganzen anderen Gefühle.
Und das ist vielleicht auch der Grund, also eine Liebesgeschichte zieht sich halt oftmals von Anfang zum Ende so ein bisschen hin und zieht an den anderen Geschehnissen so ein bisschen vorbei, oder? Also
ja, ich meine, das ist ja, ich sage gerne, ich schreibe über das Leben, weil das Leben ist so facettenreich. Es ist ja nicht nur Liebe. Also ich meine, auch wenn man sich verliebt, da ist doch so viel anderes dabei. Und ich finde es schade, das außer Acht zu lassen, weil das ist, ich meine, der Mensch ist ja nicht einfach nur so, ich verliebe mich jetzt und irgendwie alles andere, was in meinem Umfeld ist, ist jetzt gerade nicht mehr wichtig. Ja, sondern da ist immer noch der Stress mit der Mutter und mein Hund wurde überfahren oder wurde er vielleicht vergiftet oder ich weiß nicht was. Also was ich meine, tagtäglich geschehen noch so viele Sachen in unserem Leben und alles hat einen Einfluss dann wieder. Und das, ja, deswegen denke ich immer so ein klassischer Liebesroman einfach nur, wie kriegen sie sich, das ist nicht echt. Also da fehlt so viel in meinen Augen. Obwohl es natürlich, es gibt durchaus Berechtigung für diese Liebesromane. Das ist ja nicht das, es ist einfach nur, ich würde keinen klassischen Liebesroman schreiben wollen.
Aber so. Würdest du sagen, dass die Liebesgeschichte in deinen Büchern im Mittelpunkt steht oder stehen die einzelnen Handlungsstränge, kann man ja gar nicht sagen, aber die einzelnen Handlungsspielorte parallel, also gleichwertig nebeneinander?
Ich würde jetzt behaupten, sie stehen gleichwertig nebeneinander. Aber ich denke, das ist dann auch, das fasst dann jeder Leser wieder anders auf, weil die Projektion anders ist. Ich meine, jemand kauft das Buch mit der Vorstellung, dass es ein Liebesroman ist. Weil es ist ja, es hat ja Liebe drin. Und dann wird sie sich mehr auf den Liebesanteil konzentrieren und ist am Schluss zufrieden, weil es war eine Liebesgeschichte. Eine andere Leserin konzentriert sich dann vielleicht mehr auf den psychologischen Aspekt und ist auch zufrieden, weil es tief ging und sie interessiert hat und am Schluss ist sie glücklich. Ja,
das ist auf jeden Fall sehr clever. So spricht man
mehrere Zielgruppen. Ich mache sie alle glücklich.
Genreübergreifend.
Nee, deswegen.
Thriller-Elemente mit rein, ein bisschen Fantasy.
Ja. Oh Gott, nein.
Kannst du dir das vorstellen, Fantasy zu schreiben?
Nein.
Ja, ich auch nicht.
Ich lese es nicht und ich werde es ganz bestimmt auch nie schreiben. Es ist ganz... Ich habe sie nicht so mit Elfen und Trollen und so Zeugs.
Aber... als Teenager hast du surreale Geschichten oder surrealistische Geschichten geschrieben, habe ich gelesen über dich oder gehört. bei surreal muss ich immer an Dalí denken und ich konnte mir aber unter surrealen Teenie-Geschichten so gar nichts vorstellen. Magst du das kurz erklären?
Naja, das waren halt keine Teenie-Geschichten. Nee, habe ich jetzt gerade nicht bei Hand. Naja, ich meine, das war, wie alt war ich denn? Das war so, ja, so in der Gymnasiumszeit ich, oder in Deutschland. Ich meine, so zwischen 14 und 18 ungefähr. Liebeskummer, Herzschmerz und solche Erfahrungen. Und da hatte ich gerade auch so eine dadaistische Phase. Also Dadaismus ist ja so ein bisschen surreal, Kunst, eine Kunstform, die ein bisschen ins Surreale geht. Und daran habe ich mich gerichtet. Also das waren häufig Texte, die an sich eigentlich keine Aussage haben und also auf jeden Fall keine, sage ich jetzt mal, lineare Struktur,
sondern es war
sehr stark mit Wortspielen und mit Rhythmus solcher Sachen.
Aber Teenie-Geschichten. Aber
nein.
Also waren die thematisch Teenie-Geschichten oder waren nein. Die einfach deswegen Teenie-Geschichten, weil es so extrem kreativ war, also extrem unkonventionell?
Ja.
Ah, okay, ich dachte, ich weiß.
Also es waren keine Teenie-Geschichten à la X und Y finden sich und treffen sich.
À la Bravo, Love Story.
Nein, gar nicht. Also das waren
gab's eigentlich in der Schweiz die Bravo? Ja, oder?
Ja, klar.
Ja, klar.
Es waren eigentlich inhaltslos. Es ging hauptsächlich um den Ausdruck und um das Spiel mit den Worten und dem Rhythmus und ja. Mein gesagt, Deutschlehrer fand die unglaublich gut aus irgendeinem Grund.
Aber du hast gesagt, du würdest sie nie jemandem zeigen, also in dem Zusammenhang.
Nein, ich glaube nicht. Also ich meine, ich war doch erst 14, 16, irgend sowas um den Dreh. Also ich glaube, das kann man selbst unter dem Aspekt nicht als Kunst.
Die werden dann nach deinem Tod, wenn du als berühmte Autorin ein langes Leben hinter dir hattest, werden die gefunden von deinen Kindern und dann veröffentlicht.
Ja, also gut, mein Mann weiß, dass sie existieren. Mein Vater hat den Packen auch ausgedruckt mal erhalten. Und sonst weiß niemand davon.
Okay, aber dann hast du eine ganze Weile gar nicht geschrieben. Und ich will gar nicht darüber reden, wie du dann wieder angefangen hast, weil das hast du ja schon ein paar Mal erzählt. Was ich ganz spannend fand, in deinem Podcast mit Emilia De Luca, meine Lesung heißt der, hast du erzählt, was ich total cool fand, dass du die Inspiration für dein zweites Buch aus dem durch die Hausaufgaben von deinem Sohn bekommen hast. Und zwar hat er eine Hausaufgabe über Schmetterlinge gehabt. Und genau. In diesem Buch, dieses Buch hat, das ist dein zweites Buch, das hat einen Bezug zu einem wahren Ereignis. In deinem neuen Buch geht es da, dein neues Buch hat mit Feuer zu tun und das spielt 2005. Und was mich total gewundert hat, gibt es einen Grund dafür, dass es ausgerechnet 2005 spielt, weil es ja 15 Jahre zurückliegt? Also haben diese diese Feuer einen realen Bezug? Oder?
Nein, nein, nein. Also es gab ein ziemlich großes Feuer tatsächlich hier vor einigen Jahren, ich aber 2012. Aber 2005, das weiß ich gar nicht. Nein, da war ich ja schon hier, da gab es kein Feuer. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe mich jetzt gerade selber gefragt, als du gesagt hast, hat es einen Grund? Ich glaube, der Grund war einfach, dass ich die Jugend von ihnen, also von dieser Clique, anfangs der 90er Jahre platzieren wollte.
Ah, okay.
Das war's. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, das war so ziemlich der Grund.
Und warum würdest du meinen, dass du es deswegen dort platziert haben wolltest?
Vielleicht, weil ich, ja, weil ich da meine eigenen Erinnerungen auch an die Jugend da so ein bisschen rein transportieren wollte. Und das war so mehr oder weniger um den Dreh rum. Bin ja keine 20 mehr.
Ich auch nicht.
Und ja, das hat auch so ein bisschen hier mit der dörflichen Infrastruktur zu tun. Also das ist ja hier, wo ich wohne, das ist so ein bisschen auch die Vorlage für das Dorf. Und ich wollte mich einfach gerne ein bisschen daran orientieren, wie das dann auch aussah zu der Zeit. Und das musste dann so ungefähr um den Dreh rum sein.
Spannend. Dieses Buch ist ja außerdem das erste Buch, was du nicht in einem Verlag rausbringst und dann ja auch wahrscheinlich, also logisch, auch nicht mit einer Agentur zusammen rausbringst, also wirklich komplett alleine, richtig?
Mhm.
Und du bist froh darüber oder eher nicht so? Weil das klang jetzt gerade, ja?
Ich bin froh darüber, dass ich das Buch überhaupt rausbringen kann. Und Self-Publishing war jetzt einfach der einzige Weg, dieses Buch dieses Jahr noch zu veröffentlichen. Sonst hätte ich erst wieder einen Verlag suchen müssen. Und das ist ja im Moment auch nicht gerade unbedingt einfach.
Im Moment? Also glaubst du, dass es im Moment schwerer ist? Aus welchen Gründen?
Naja, so was ich halt auch von meiner Agentin gehört habe, haben viele Verlage immer noch Kurzarbeit und die Manuskripte stapeln sich tatsächlich.
Die Verlage schon ein bisschen haben Kurzarbeit, krass.
Ja, gut, das ist das, was sie mir sagte. Hm. Kann ich, weiß ich nicht, ob es stimmt. Aber ja, ich wollte einfach unbedingt dieses Jahr ein Buch rausbringen und ich habe ja welche in der Schublade. Also ich fände es schade, ich hätte es schade gefunden, jetzt einfach zu sagen, so, und ich schreibe jetzt einfach das vierte und das fünfte und das sechste Manuskript und warte und warte und warte, bis dann irgendwann mal ein Verlag das Gefühl hat, mein Buch würde passen. Ja, und ich habe ja genug Vorbilder in der Self-Publisher-Branche, dass ich gesagt habe, gut, wenn es andere können, dann kann ich es auch. Und ja, wenn ich es nicht probiert habe, dann weiß ich nicht, ob es funktioniert oder nicht. Also ich bin dann schon oft so der Typ, der sagt, ja, ich muss es wenigstens mal probieren. Und danach kann ich dann sagen, es ist was für mich oder nicht, oder es hat geklappt oder nicht. Aber wenn ich es nie probiere, dann, ja, dann weiß ich es ja nicht.
Und wie fühlt es sich an? Also fühlst du dich sicherer oder unsicherer, weil du einerseits ja alles in der Hand hast selber, aber andererseits halt alles in der Hand hast? Also
ja, total unsicher. Also wirklich, wirklich ganz fest. Ich bin nervöser als vor meinem Debütroman.
Wir müssen dazu sagen, wir nehmen dieses Interview am 6.7. auf und am 9.7. kommt das Buch raus.
Richtig,
also es ist
ja
wirklich kurz vor 12 und...
Ja. Ja, aber wie du gesagt hast, ich habe alles in der Hand, aber ich habe auch, es hängt auch alles von mir ab. Also wenn es dann irgendwie nicht laufen würde, kann ich nicht sagen, ja, der Verlag hat ein blödes Cover gemacht oder der Verlag hat keine Marketingmaßnahmen ergriffen, sondern es ist alles dann meine Schuld. Und wenn es gut läuft, dann ist alles mein Verdienst. Das ist auch schön. Aber man weiß ja einfach vorher nicht, was sein wird. Also ich bin wirklich sehr überzeugt von der Geschichte. Ich finde die wunderschön.
Ich finde sie auch großartig. Ich habe sie auch schon gelesen und ich finde, es ist wirklich dein bestes Buch, habe ich dir auch schon gesagt. Und
danke.
Also ich war total beeindruckt und es hat mich total mitgerissen und ja, ich liebe ja auch Spanien. aber du
aber
hast.
Es gibt halt auch so viele gute Bücher, die nicht gekauft werden und dann irgendwo verschwinden. Also es ist einfach, nur ein gutes Buch zu schreiben, garantiert keinen Erfolg.
Nein.
Und das ist genau dann der Punkt, der mich so nervös macht. Was kann ich machen, damit das Buch eben gesehen wird und dementsprechend gekauft wird? Habe ich da wirklich alles gemacht? Was kann ich noch machen? Was kann ich besser machen? Und das ist dann so groß, dass ich mich ja so halt Angst kriege.
Ja, man fühlt sich überfordert von all
ja,
den Möglichkeiten,
genau.
Und von all den ja, Risiken auch in gewisser Weise, aber also für mich ist immer vor allem das Risiko, irgendwas nicht, also die Angst davor, etwas nicht zu machen, etwas zu verpassen, zu machen, was dann zu spät ist, nach ein paar Wochen oder so. Das war ganz besonders am Anfang, so dieser krasse Druck, sich da oder mich da, ja, einfach weil es so wahnsinnig viel ist und man kann einfach gar nicht alles erfassen. Aber ich finde, du hast dich so unfassbar krass vorbereitet. Also man kann das ja bei Instagram ganz gut verfolgen und du hast dich so intensiv mit diesen ganzen Themen beschäftigt und dir so viele Meinungen von anderen eingeholt. Das fand ich unfassbar beeindruckend. Hast du das so geplant, das so zu machen, oder hat sich das einfach so ergeben?
Nee, das war ja wirklich so eine spontane Entscheidung, sage ich jetzt mal. Also ich hatte ja am
Februar, okay.
Ich hatte im Februar die Absage bekommen von meinem bisherigen Verlag, dass sie das Manuskript nicht veröffentlichen wollen. Und innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen habe ich dann entschieden, ja gut, dann mache ich es halt im Self-Publishing. Und von dem Moment an
habe ich halt...
Aber
hattest du vorher schon darüber mal nachgedacht? Oder noch nie? Also
Nein. Also Self-Publishing war für mich immer ein No-Go, eben genau aus dem Grund. Ich habe immer gesagt, ich möchte schreiben und ich möchte mich nicht um alles andere kümmern müssen, ein Lektorat suchen oder Buchsatz lernen und Marketingmaßnahmen und das überhaupt auch wieder lernen. Es ist so viel Lernen, was dahinter steckt und nachlesen und recherchieren, auch was ist das Beste, wo mache ich was, und das ist so viel Zeit, die dafür drauf geht. Also ich möchte jetzt nicht sagen verschwenden, aber das ist halt Zeit, die dann fürs Schreiben eben nicht mehr bleibt. Ja. Und das hat mich eigentlich immer davon abgehalten. Plus natürlich dann nachher die Kosten.
Und hat sich das bestätigt? Also ist es tatsächlich so viel oder ist es mehr oder ist es weniger? Als es dir
ich finde, es ist schon sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Also ich meine, ich habe ja auch Familie. Ich habe Kinder in einem Alter, die zwar schon relativ selbstständig sind, aber auf der anderen Seite dann genau deswegen ja auch wieder viel Aufmerksamkeit brauchen, also so kurz vor der Pubertät und so. Ja. Und ja, ich habe schon gemerkt, dass ich sehr, sehr viel weniger zum Schreiben gekommen bin, aber dann trotzdem das Gefühl hatte, nicht genug für Self-Publishing gemacht zu haben. Also das ist echt so, ich hätte wahrscheinlich noch x-tausend Bücher und lesen können und Tutorials schauen können und habe es aber nicht zeitlich einfach nicht auf die Reihe gebracht, weil ich halt noch schreiben möchte und eine andere Arbeit nachgehen muss oder darf und dazu noch das nächste Projekt schon überarbeite und vorbereite. Und es ist einfach, ja, Zeitmangel. Also ich bräuchte irgendwie so einen 48-Stunden-Tag.
Wenn du den gefunden hast, sag Bescheid. Aber würdest du sagen, dass das jetzt vor allem deswegen so viel ist, weil du es halt das erste Mal so gemacht hast? Würdest du sagen, dass es beim nächsten Mal einfacher ist?
Ja, ich denke schon. Also das sind ja viele Sachen, die musst du einfach einmal wissen und dann geht es beim zweiten Mal einfacher oder schneller. Also ich meine, man muss sie natürlich immer noch machen, aber man diese ganze das ganze Einfuchsen jetzt in eine Materie hat man schon hinter sich. Also man hat ja schon gewisse Kontakte, man weiß, bei wem man das Lektorat macht, mit wem das Korrektorat gut funktioniert hat. Man hat wahrscheinlich schon eine gewisse Basis an Testlesern. Auch was die Marketingmaßnahmen angeht, weiß man ja schon mehr oder weniger so, okay, das funktioniert besser. Amazon-Werbekampagne einrichten. Bin ich jetzt gerade dabei. Reinster Horror für mich.
Ich freue mich auch schon drauf.
Beim nächsten Buch wird es einfacher. Es ist, ja.
Aber möchtest du es denn nochmal so machen oder bist du schon auf der Suche für die anderen Projekte nach weiterhin nach Verlagen?
Nein, ich habe ja noch zwei weitere Manuskripte fertig geschrieben und ich habe die vor kurzem aus meinem Agenturvertrag ausgelöst, um sie dann auch im Self-Publishing zu machen.
Spannend, also warum? Also
weil diese zwei Manuskripte jetzt seit einem Jahr bei Verlagen liegen.
Ach so, also sie versuchen schon seit einem Jahr die an die Verlage zu bringen.
Okay. Genau. Und irgendwie heißt, also die Rückmeldungen sind halt so, ja, Spanien verkauft sich nicht oder diese Epoche interessiert uns nicht oder aber ich habe es doch nicht lesen können, so nach einem Jahr und irgendwann mal denke ich, ja gut, dann weißt du was, was soll ich denn jetzt noch mal ein Jahr warten?
Ja.
Dann mache ich es einfach selber.
Spanien interessiert die Leute nicht, das finde ich super spannend und überhaupt total unverständlich, denn ich liebe Spanien.
Und Spanisch und alles, was damit zusammenhängt. Eine Aussage, die habe ich von zwei Verlagen angehört.
Echt?
Ja.
Aber ohne Begründung? Also.
Ja, einfach Spanien interessiert die Leser nicht so in dem Stil. Die eine sagte mir tatsächlich, sie könne persönlich mit Spanien nichts anfangen und deswegen wolle sie auch keine Bücher verlegen, die in Spanien spielen.
Vielleicht hatte sie mal was mit einem Spanier.
Erfahrung, ich weiß es nicht. Und keine Ahnung. Und ja, die andere meinte, Spanien verkauft sich nicht. Da dachte ich mir so, ja gut. Ich werde es dir zeigen, es verkauft sich schon.
Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall was ich nicht nachvollziehen kann und auch nicht unterschreiben kann. Und ich glaube, dass es extrem viele Menschen gibt, die sich einerseits halt für Spanien, als Spanien, aber halt sowieso auch für Bücher interessieren, die halt nicht in Deutschland spielen. Also klar, deine Bücher spielen nicht in Deutschland, weil du mit Deutschland ja eigentlich gar nichts am Hut hast, weil du bist in der Schweiz geboren, richtig? Und hast deine Wurzeln aber in Dänemark und Österreich. Und aber gehalten hat es dich ja ganz lange nirgendwo. Also du schreibst, dass du halt Tourismuskauffrau geworden bist, damit du reisen konntest, richtig?
Ja.
Und wo warst du überall?
Ich bin sehr viel gereist.
Nur beruflich oder auch so?
Nein, eigentlich fast mehr privat tatsächlich. Also ich habe in England gelebt, ein paar Monate. Ich hatte damals schon in Barcelona gelebt. Ich hatte auf den Kanaren gearbeitet. Ich habe in Mexiko gearbeitet. Ich habe in Los Angeles gelebt. Und dann habe ich einfach noch, ja, ich war an so vielen Orten. Ich war in Australien, ich war in Südafrika, ich war in Skandinavien, ich war auf Hawaii, ich war auf Kuba, ich war in fast jedem europäischen Land. Ich war noch nie richtig in Asien, muss ich sagen.
Warum nicht?
Weiß nicht, hat mich irgendwie nie so richtig angezogen.
Interessant. Aber hängen geblieben bist du dann in Spanien. Und warum?
Die Liebe.
Könntest du dir denn vorstellen, also gibt es ein Land, das es dir genauso angetan hat wie Spanien? Also hat Spanien es dir nur wegen der Liebe angetan oder könntest du dir vorstellen, auch in einem anderen Land zu leben?
Naja, gut, ich habe mich jetzt schon recht hier eingelebt nach 15 Jahren. Oh. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nichts dagegen, wieder in der Schweiz zu wohnen. Also ich muss es ganz ehrlich sagen, ich fühle mich so wohl in der Schweiz und ich finde das ein richtig, richtig schönes Land auch. Mhm. Jetzt, früher wollte ich immer weg dort, hat man ja gesehen, deswegen bin ich auch so viel gereist.
Hast du da in einer großen Stadt gewohnt oder auf dem Land?
Auf dem Land, aber gut angeschlossen.
Okay.
Also ideal. Und also wir hatten auch immer wieder mal so ein Gespräch, zurückzugehen in die Schweiz. Aber irgendwann mal waren die Kinder zu groß und dann haben wir gesagt, ach, die sind jetzt so gut verwurzelt hier, das wäre Unsinn, sag ich jetzt mal, die dort rauszunehmen. Da sind wir geblieben.
Und ihr bleibt auch.
Für die nächsten paar Jahre bestimmt. Ja, wer weiß. Gut, ja, mal schauen, was so passiert, ne?
Ich glaube, es ist für viele Autoren tatsächlich der Traum, irgendwie vom Schreiben zu leben und dann irgendwie nach Spanien zu ziehen, um dort nur noch Bücher zu schreiben. Also.
Naja, noch kann ich ja nicht vom Schreiben leben.
Aber du schreibst in Spanien, also du hast schon mal die Hälfte des Traums erfüllt.
Die Hälfte des Weges ist schon geschafft, ja, ja.
Der Rest kommt jetzt.
Ich hoffe es.
Bei Spanien kam mir dann noch die Frage, du sprichst natürlich richtig gut Spanisch, oder?
Ja.
Natürlich. Hast du mal darüber nachgedacht, deine Bücher ins Spanische zu übersetzen?
So als Hirngespinste, sage ich jetzt mal, ja. Also ich rede schon fließend Spanisch. Nicht perfekt, aber fließend. Aber trotzdem, es ist einfach nicht meine Muttersprache. Und ich lege halt schon großen Wert drauf, die richtigen Wörter zu finden. Und das könnte ich einfach nicht.
Und wenn du es mit jemandem zusammen machst?
Ja, das wäre wieder was anderes. Aber so Übersetzungen, ich meine, so ein ganzes Buch zu übersetzen, das geht nicht. Da müsste ich ja jemanden finden, der zweisprachig ist, eigentlich perfekt zweisprachig, damit die Person dann halt auch wirklich das erkennt, was ich schreiben möchte und dann dementsprechend korrigieren kann. Ach, im Moment steht das echt nicht auf der Liste.
Würdest du sagen, dass die Spanier viel lesen? Weil es hat mich total überrascht. Ich habe letztens gehört, dass in den USA genauso viele Menschen als Leser bezeichnet werden können wie in Deutschland. Nicht prozentual gesehen, sondern absolut betrachtet. Und die USA haben ja viermal so viele Einwohner wie Deutschland. Kannst du sagen, wie das in Spanien ist? Weißt du das? Oder was ist dein Gefühl?
Keine Ahnung.
In deiner Umgebung lesen die Leute eher viel oder eher gar nicht? Oder?
Nee, kann ich echt nicht sagen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sehe jetzt die Leute nicht so häufig mit einem Buch in der Hand, muss ich sagen. Aber es ist es.
So, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wenn die Spanier rausgehen, dass die auch rausgehen, um sich mit anderen zu treffen. Oder dann hat man ja eher keine
Hand. Also hier spielt sich das Leben schon auf der Straße ab.
Ich fand es total faszinierend, dass es mehr spanische Muttersprachler gibt als englischsprachige Muttersprachler. Natürlich gibt es insgesamt mehr englischsprachige Menschen, weil also über 1 Milliarde und Spanier, glaube ich, irgendwie 700 Millionen oder so. Aber das fand ich total krass. Von daher, ich glaube schon, dass ich das, also wenn die Leute auch viel lesen, da ist natürlich dann viel Lateinamerika, ne? Und das kann man dann ja wiederum gar nicht einschätzen.
Nein, also da kann ich gar keine Daten dazu liefern.
Nee, ich hätte es nur interessant gefunden, weil wenn man die Sprache so gut spricht, dann... Ja. Ich überlege halt schon lange, meine Bücher ins Englische zu übersetzen zu lassen. Also ich würde mir das auch nicht zutrauen, egal wie gut mein Englisch ist. Aber das ist halt dieser Kostenfaktor und alles neu aufbauen und es dann schon...
Ja, das ist natürlich das andere. Du kannst ja nicht ein Buch übersetzen und dann einfach sagen so, hier,
flieg mal.
Amazon.es und dann läuft es von selber. Das ist, wissen wir ja beide, es funktioniert nicht so gut und dann.
Nicht so gut, nee. Ja. Ein bisschen. So, meine Mutti hat das Buch gekauft und das war's. Du sagst, dass Bücher dein Leben sind und das ist ja klar, merkt man ja. Also deswegen schreibst du ja auch Vollzeit und das Lesen dich glücklich macht. Und ich wollte dich fragen, was du denn gerne liest. Also liest du Bücher, die so ähnlich sind, wie du sie schreibst? Oder liest du auch mal quer in ganz andere Genre? Oder wie ist das?
Ich lese tatsächlich sehr gerne zeitgenössische Literatur.
Das heißt, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Deins.
Also, bist du schon fertig?
Ja.
Echt? Das sagt sie mir nicht.
Gestern Abend, dazu gibt es dann später ein Feedback.
Na toll, jetzt bin ich hier voll aus dem Konzept gebracht. Okay, also...
Und ja. Was habt ihr denn davor gelesen? Wie hieß denn das? Niemand verschwindet einfach so oder so? Wie hieß das? Kann ich dir nicht sagen. Ist aber Literatur, also jetzt nicht Genre, sondern das, was man so halt so unter ja, halt höhere Literatur versteht, war dann auch irgendwie so.
Und ist da deine Liebesgeschichte drin?
Da war eine Liebesgeschichte drin, die allerdings schon vorbei war, als das Buch anfing. Es war okay. Etwas.
Kein Happy End also.
Ich hatte mir sehr viel mehr erwartet, muss ich sagen. Hm. Aber das ist ja häufig so bei diesen, sag ich jetzt mal, literarischeren Werken.
Das muss einen halt genau auf einen Nerv treffen, ne? Und das kenne ich auch.
Ja, es ist halt sehr viel schöne Sprache, das ist gut und recht, aber ganz häufig ist halt eben inhaltlich, finde ich,
dann nicht
so viel
da. Es fehlt der Plot, es fehlt so der rote Faden.
Genau, also ich war am Ende des Buches genauso schlau wie am Anfang, ja, weil es hatte auch gar keinen Abschluss. Es war dann irgendwo einfach fertig und ich so, Blätter, hallo? Wo ist das
Ende? 3 Seiten vergessen.
Aber ich lese trotzdem ab und zu gerne solche Bücher, weil ich mich einfach auch gerne inspirieren lasse. Ne, von
Sprache ist toll.
Einfach so auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, Übungsliteratur. Ne?
Aber es ist dann oft so, dass von diesen Büchern, also von den Autoren, keine weiteren Bücher rauskommen, oder? Kann das sein?
Ja, ich muss sagen, ich kann mich auch nicht mehr an den Namen erinnern. Ob das jetzt, ich war auf jeden Fall keine bekanntere Autorin. Aber gut, sonst lese ich eigentlich querbeet. Also ich mag auch gern ab und zu mal ein leichteres Buch, dann wieder ein bisschen was Humoristisches. Ich lese zwischendurch auch ganz gerne Thriller. Mehr so die psychologischen, nicht so die blutrünstigen. Und ja, also was ich nicht lese, ist eben Fantasy. Habe ich nicht so.
Auch kein Harry Potter?
Nein. Zu meiner Schande, ich muss gestehen, ich habe Harry Potter nie gelesen. Ich habe es meinem Sohn versucht anzudrehen, aber der will es auch nicht lesen.
Meiner hört die Hörbücher schon zum zweiten Mal.
Ja, nee, ich muss zu meiner Schande gestehen und zu meinem großen, großen Schmerz, meine Söhne lesen keine Bücher. Ich kann es mir nicht erklären, aber sie lesen einfach nicht gerne. Ja.
Ist auch schwierig, wenn da jemand gar kein Interesse dran zeigt, dann das. Also Lesen ist halt auch was man nicht aufzwingen will, ne?
Genau, das macht ja keinen Sinn. Also, du kannst jetzt nicht einfach dem Kind sagen, so jetzt lies das Buch. Wenn er es dann nicht gerne macht, dann vergraust du ihn höchstens noch mehr. Also, das kann sich immer noch entwickeln. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Im Moment gibt es interessantere Sachen, aber irgendwann mal werden sie vielleicht auch noch dazukommen.
Vielleicht kannst du ein super cooles Buch über Basketball. Vielleicht hat Michael Jordan nicht eine Biografie geschrieben oder so.
Da würden sie sagen, Mama, gibt es auch ein Video zu?
Auf jeden Fall liest du viel. Und würdest du sagen, dass du über das Lesen auf, also genau, mal ein bisschen von einem Schritt zurück. seit ein paar Wochen oder Monaten wirst du ja nicht nur als Autorin, sondern auch als Lektorin zu finden und zu haben. Ja. Und wie bist du dazu gekommen? Also bist du dazu gekommen, weil du selber viel schreibst oder weil du selber viel liest? Oder warum? Also erzähl mal.
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Also ich bin, ich war immer schon das, was man in der Schweiz einen Tüpfli-Schießer nennt oder auch in Deutsch einen Korinthenkacker.
Wie heißt das auf Schweizerdeutsch?
Tüpfli. Schieße. Tüpfli ist ein Tupfen, also ein Punkt, ne? Und Schieße, naja, scheiße, ne?
Tüpfli, Schieße.
Ich habe einfach überall Fehler gefunden. Das ist etwas, das springt mir einfach ins Auge, wenn ich Bücher lese, Zeitung lese. Wenn ein Fehler ist, dann dann sehe ich den. Und dann muss ich ihn eben auch korrigieren. Das hat mich auch ab und zu mal so ein bisschen unbeliebt gemacht.
Echt?
So bei in der Schule so gemeinsame noch? Vorträge.
Okay.
Du musst meinen Teil nicht korrigieren. So, aber da steht doch...
Ich kann es extrem gut nachvollziehen. Bei mir ist es inzwischen auch so, wenn ich ein ganz normales Buch lese. Ich lese gerade ein Tagebuch von einer... von einem jüdischen Mädchen, was von Deutschland nach Ecuador geflohen ist. Und das ist halt quasi direkt abgedruckt, ne? Und ich will immer mit meinem Finger, ich lese es halt als Buch, ich will mit meinem Finger da draufklicken und irgendwie markieren, weil ich in letzter Zeit auch so viele Bücher Test lese und mir wirklich auch so viele Fehler immer auffallen. Und ich will dann immer so...
Ja, aber lustigerweise beim eigenen Buch fallen einem diese Fehler nicht, dafür ist man ja betriebsblind, aber bei anderen funktioniert das irgendwie.
Ich dachte und ja, beim Hörbuch sprechen würden mir die Fehler mehr auffallen, es sind mir auch welche aufgefallen, aber jetzt hat Jona, unsere gemeinsame Korrektoren-Lektoren, trotzdem noch super viele gefunden.
Ja, das ist das. Und es wird nachher immer noch welche haben. Also es ist, ich sage immer, es gibt kein Buch, in dem keine Fehler vorkommen. Das ist
Narnia. Unmöglich. Ich muss immer wieder dran denken, dass ich in Narnia noch Fehler gefunden habe. Und dieses Buch ist halt einfach mal 70 Jahre alt.
Yes, ich habe einen Fehler gefunden.
Es waren sogar drei. Aber es kann natürlich auch am... Nee, wobei, die Übersetzung ist ja auch extrem alt. Also ja, genau, Lektoratsservice.
Ja, ich habe ja auch eigentlich, als ich angefangen habe zu schreiben und noch absolut keine Ahnung hatte von, wie schreibt man überhaupt ein Buch oder wie schreibt man überhaupt irgendwas anständig, habe ich mich ja bei einem Schriftstellerforum angemeldet im Internet und war dort einige Jahre sehr aktiv. Und dort lag halt das Hauptaugenmerk?
Ja. Hauptaugenmerk.
Darin eigene Texte einzustellen, die dann andere gelesen und kommentiert haben und dann halt vice versa. Also man konnte dann die Texte anderer lesen und seine Kommentare dazu abgeben. Und diese Textarbeit, erstmal hat sie mir extrem geholfen und zweitens fand ich die dann eben auch bei den anderen super interessant, da mitmischen zu können, ja, so zu die Geschichte zu lesen und dann auch die Kommentare der anderen, der Erfahrerin.
Also ihr habt dann
zu lesen.
Ich habe das mit Erinnerungen, das ist so ein Wort. Oh, ich hasse es. Also du konntest auch sehen, was die anderen korrigiert bzw. lektoriert hatten. Ja, das ist natürlich mega spannend zu sehen,
genau.
Ob es die gleichen Anmerkungen sind und so, ne?
Richtig. Und da hat man einfach mit der Zeit oder ich einfach so ein Gespür entwickelt, auch überhaupt für die Geschichte, für Spannungsbogen, Charakterentwicklung und so. Und mir hat das total Spaß gemacht. Und ja, das kann ich ja jetzt im Lektorat alles miteinander verbinden. Dieses Rauskitzeln aus dem Buch, eben, dass dieser Spannungsbogen gut ist und die Charakter sich anständig entwickeln, dass alles logisch ist und kongruent und alles Mögliche und dann eben auch noch die Fehler und das ist für mich das halbe Paradies.
Paradies. Und lektorierst du jedes Buch oder würde es auch Bücher geben, die du ablehnst? Also zum Beispiel Fantasy?
Natürlich, ich meine, ich fände es, glaube ich, ein bisschen schwierig, einen Fantasy-Roman zu lektorieren, weil ich sie ja nicht lese. Ne? Ich kenne mich da echt nicht aus, ob es jetzt da Besonderheiten gibt. Deswegen konzentriere ich mich schon hauptsächlich auf die Genres, in denen ich mich auskenne, in denen ich selber schreibe oder eben auch sehr viel lese. Aber normalerweise macht man ja auch immer vorher ein Probelektorat. Und da sehe ich auch, ob der Text, sage ich jetzt mal, mich anspricht. Oder ob er zu mir passt, ob er weit genug ist überhaupt schon fürs Lektorat oder eventuell so vielleicht nochmal eine Überarbeitungsrunde braucht.
Wann merkst du das? Also was würdest du sagen, woran merkt man, ob der nochmal überarbeitet werden müsste vor dem Lektorat?
Naja, ich meine, erstens, wenn man schon auf den ersten 20 Seiten nicht erkennt, worum es geht in der Geschichte zum Beispiel oder das erste Kapitel die Vorgeschichte des Protagonisten erzählt, die irgendwie für die Story überhaupt nicht relevant ist, außer irgendwo ganz weit hinten, so als Rückblende, halt der Aufbau der Geschichte. Das erkennt man, glaube ich, schon relativ gut in den ersten 20 Seiten, 10, 20 Seiten, ob das überhaupt rüberspringt, der Funke.
Und dann
muss man halt abschätzen, ist das etwas, was man jetzt im Lektorat verbessern kann oder sollte der Autor vielleicht da noch einmal ein bisschen in sich gehen?
Und was sagst du denn dem Autor? Weil ich kann mir vorstellen, gerade bei Erstautoren, die lassen sich von sowas dann auch schnell abschrecken, dass sie,
Ich hatte diesen Fall jetzt selber noch nie, zum Glück, aber falls mir das passieren würde, ich meine, ich muss, da hole ich kurz ein bisschen aus, als ich mich damals mit Wie Nebel in der Sonne für Agenturen beworben habe, bekam ich ja erstmal eine Menge Absagen und dann bekam ich eine Mail von meiner jetzigen Agentur, die zwar meinte, das Manuskript wäre nicht agenturreif, aber sie sähe ein großes Potenzial drin und wenn ich es überarbeiten würde, dann würde sie es sich nochmal anschauen. Und ich war natürlich so, sie findet es gut, so halbwegs auf jeden Fall. Und ich habe dann nachgefragt, so, ja, welche Punkte müsste ich denn überarbeiten? Weil ich hatte doch, wo soll ich denn anfangen? Ich hatte keine Ahnung. Und die hat sich dann wirklich hingesetzt und mir eine A4-Seite vollgeschrieben mit den Punkten, die ihrer Meinung nach noch vertieft, verbessert oder ausbaufähig waren. Und das hat mir natürlich extrem geholfen. Ja. Ich habe mich da wirklich hingesetzt, habe das ganze Ding nochmal überarbeitet und Resultat war, dass ich dann den Agenturvertrag bekommen habe und das Buch veröffentlicht wurde. Und das war für mich einfach eine Riesenhilfe. Und genau das Gleiche würde ich dann eben auch mit Autoren machen, die mir etwas geben, was ich noch nicht reif genug finde fürs Lektorat. Also wir reden ja noch nicht über eine Agentur, dann Verlag, aber fürs Lektorat. Und ich würde dann genau das Gleiche machen. Ich würde sagen, ich würde einfach auflisten, so genau wie es mir möglich ist, woran es liegt, dass diese Geschichte noch nicht reif ist für ein Lektorat. Ich meine, Lektorat heißt ja, das ist das, was du nachher veröffentlichen möchtest. Und wenn da einfach schon was fehlt, dann hast du nachher weniger Chancen, dass das Buch was wird. Und ich sehe ja das Lektorat auch als Hilfe. Ich möchte anderen Autoren damit auch helfen. Und wenn ich Ratschläge oder Tipps geben kann, dann möchte ich das machen.
Cool. Das ist echt. Ich kann mir vorstellen, dass es da einige gibt, die halt lieber den Auftrag annehmen und ja rausholen, was sie rausholen können. Und das ist.
Ja, ich laufe natürlich damit immer Gefahr, dass der Kunde, dass der Autor, die Autorin dann nachher sagt: So, okay, alles klar, ich suche mir einen anderen.
Ja, das, aber die bleiben, die bleiben dann halt auch bei dir. Ne? Also.
Aber es gibt dann vielleicht auch welche, die mir dafür dankbar sind und dann immer wieder kommen. Also, das, wie gesagt, ich bin erst noch am Anfang. Ich habe noch keine Ahnung, wie sich das dann entwickeln wird.
Ich drücke dir auf jeden Fall sehr die Daumen.
Okay.
Wir sind tatsächlich am Ende. Ich habe allerdings noch ich glaube, wir sind schon bei einer Stunde.
Krass.
Ich habe eigentlich drei letzte Fragen immer, aber da ich ja gerade mein neues Buch auch bald veröffentliche und es da ja ums Spielen geht, wollte ich dich fragen, ob du heute schon gespielt hast. In welcher Form auch immer. Das kann die kleinsten Sachen sein.
Ich habe heute höchstens an der Lautstärke meines Autoradios rumgespielt.
Und hat es Spaß gemacht? Nein. Hast du dabei irgendwas gelernt?
Dass der eine Radiosender mir nicht gefällt. Nein, ich habe heute nicht gespielt. Ich habe heute noch nicht mal mit meinen Kindern gespielt, weil die sind morgens im Moment gerade aus dem Haus. Und dann kamen sie nach Hause und dann sind sie mit meinem Mann ins Schwimmbad gegangen. Also ich habe die heute noch gar nicht richtig gesehen.
Okay, also heute war spielfrei sozusagen.
Heute war spielfrei. Ich bin tatsächlich nicht so der Spieltyp.
Ja, ich finde es halt auch ich versuche halt auch immer irgendwie Situationen zu finden, in denen ich es machen kann. Heute habe ich zum Beispiel mit meinem Sohn, da haben wir vom vor der Drogerie auf meinen Mann gewartet und dann sind wir einfach gesprungen, also hin und her gesprungen, sowas halt. Aber so, ich finde es auch schwierig, da wirklich jeden Tag die Situation zu finden. Deswegen habe ich mir das jetzt halt auch ganz fest vorgenommen, weil ich mich so intensiv beschäftigt habe damit in dem Buch. Mhm. Da ist mir irgendwie klar geworden, wie wichtig das ist.
Ja, ich glaube, wenn ich mit meinen Kindern plötzlich vom Supermarkt auf- und abhüpfen würde, die würden... ich kenne dich nicht.
Wie alt sind die?
9 und 12.
9 und 12. Weil ich habe das vor ein paar Jahren mit meinem Neffen gemacht, da war der auch 9. Ja. Aber haben wir vom Krankenhaus gewartet und da sind wir so Stufen hoch immer gesprungen. Und der fand es total cool. Aber Neffe ist halt auch nochmal was anderes als Sohn, Söhne.
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ja. Aber ab und zu denke ich mir, sollte ich öfters mal wirklich ein Spiel machen mit ihnen. Das stimmt ja schon. Also wir sind jetzt nicht so die Familie, die sich dann abends hinsetzt und irgendwie noch so ein Tischspiel macht.
Ja, auch nicht. Was wir spielen dann halt mal ein Spiel.
Habe mit meinen Eltern.
Ja.
Ich habe immer gesagt, wenn ich Kinder habe, dann werde ich ganz viel mit ihnen spielen.
Mhm. Auch nichts. Aber ich habe heute mit Ton gearbeitet, mit meinem Sohn. Das war auch cool.
Habe ich gesehen.
Ja, stimmt. Okay, zweite Frage. Welche Veränderungen wünschst du dir in der Buchwelt?
Dass Self-Publisher mehr wertgeschätzt werden, also dass Bücher generell mehr wertgeschätzt werden, aber auch die von Self-Publishern, weil die Arbeit dahinter ist ja meistens die gleiche. Und das ist dann schon ein zweiter Wunsch, einfach, dass der Mindestpreis für E-Books hochgesetzt wird.
Genau, das gleiche hat Sandy auch gesagt.
Ja, das ist schrecklich. Das ist schrecklich, aber mein Buch wird jetzt auch für 99 Cent an den Start gehen und ich schäme mich schon fast dafür, vor mir selbst.
Du musst dich dafür nicht vor dir selbst schämen. Letztendlich geht es ja darum, was insgesamt bei dir ankommt. Und
naja, aber das ist ja nicht so viel bei 99.
Ja, aber
naja,
nein,
ich finde es einfach schade und ich finde die Argumentation der Leser dann eben auch so ein bisschen seltsam, die dann sagen, ja, aber ich erwerbe ja nur das Nutzungsrecht und nicht das Buch an sich. Ich sage, ja, aber die Arbeit dahinter ist doch die gleiche. Ich habe doch trotzdem monatelang an dem Buch geschrieben.
Das Nutzungsrecht?
Ja, aber im Sinne von, weil sie keinen niederlädst.
Also ich kaufe mir ein Buch wegen des Inhalts.
Ja, natürlich, aber das lese ich ganz oft in Diskussionen, wenn es um den Preis geht, dass die Leute sagen, ja, aber ich kann ja das Buch nachher nicht weitergeben, ich kann es nicht verschenken, ich kann es mir nicht ins Regal stellen, es ist eine Datei und wenn der Reader kaputt geht, dann ist die Datei weg. Ne? Und
aber deswegen dafür ist die Datei
möchte ich nicht mehr ausgeben als 99 Cent.
Aber dafür ist die Datei ja auch deutlich günstiger als ein Taschenbuch. Also wenn mein Taschenbuch 12 Euro kostet, dann, also tatsächlich habe ich das Argument noch nie gehört und das schockiert mich gerade. Ich habe von den Lesern immer nur gehört, sie würden definitiv mehr zahlen. Manche haben gesagt, sie sind froh über die 99 Cent, weil sie sich tatsächlich nicht anders leisten könnten, so viel zu lesen. Und dann finde ich es vollkommen legitim, dann finde ich es total cool, wenn die Leute dadurch halt meinetwegen jeden Tag ein Buch lesen können und im Alltag entfliehen oder halt überhaupt lesen und nicht das Programm von RTL 2 und Co. unterstützen. aber das ist ein krasses Argument. Also, weil für mich sind immer die Inhalte von Büchern so, also die Stunden, in denen mich eine Geschichte in ihren Bann zieht oder das, was ich daraus lerne, und da kann ich mir Notizen machen, die Notizen kann ich mir abspeichern, finde ich sowieso viel cooler, das auf dem E-Reader zu machen. Also Sachbücher kaufe ich mir fast nur noch für einen E-Reader, weil das einfach viel komfortabler ist. Krass. Okay, egal, dritte Frage. Nicht drüber aufregen.
Darüber kann man sehr, sehr lange diskutieren.
Ja. Welches Buch steht schon lange auf deiner Wunschliste oder welches Buch steht ganz oben auf deiner Wunschliste und warum hast du es noch nicht gekauft?
Ah, Wunschliste. Die ist so lang.
Welches steht ganz oben?
Ja, da hast du mich jetzt ganz kalt erwischt. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie die alle heißen.
Geht's mir auch.
Aber was da kürzlich habe ich da bei Instagram wieder das Cover gesehen und habe gesagt: so, oh Gott, das steht schon so lange auf meiner Wunschliste, aber ich weiß jetzt nicht mal mehr, welches es war. Ich meine, ich habe ungefähr 60 Bücher, die ich noch lesen sollte.
Sollte, weil
ich sie schon habe.
Achso.
Oh. Weil ich, also, ja, die einfach schon auf meinem Stapel liegen, wie man da so schön sagt. Und dazu habe ich dann nachher ungefähr noch 5000 Bücher, die ich gerne lesen würde. Und da kommen halt täglich neue dazu. Also ich kann jetzt echt nicht sagen, was zu oberst steht, weil das ist was tagesabhängig auch. Ja.
Okay, halten wir fest, es sind unfassbar viele. Und der Grund, dass du das oberste noch nicht gekauft hast, ist wahrscheinlich einfach, weil noch 60 andere schon rumliegen.
Ja, unter anderem. Und auch weil ich meine, wie gesagt, ich schaue da meine Wunschliste an, ich habe die auf dem Handy abgespeichert und dann denke ich mir so, ja, aber jetzt habe ich irgendwie gerade nicht so furchtbar Lust auf das, dann müsste ich eigentlich
das andere nehmen. Oder?
Die Positionen wechseln dann immer.
Man fügt immer Bücher hinzu und wenn man dann eins sucht, dann findet man doch keins.
Ja.
Das ist so seltsam. Okay, letzte Frage. Wahnsinn. Wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich glaube, ich bin eigentlich jeden Tag für das Gleiche dankbar, nämlich dass ich und meine Familie gesund sind. Leider gab es letzte Woche hier im Dorf ein sehr tragisches Unglück. Die zwei kleine Kinder sind ertrunken, direkt am Strand.
Krass.
Und das hat mir einfach erneut wieder vor Augen geführt, dass ich unfassbar dankbar bin, dass meine Kinder gesund sind. Und das ist eigentlich so das Hauptwichtigste überhaupt. Alles andere steht hinten an.
So geht's mir auch. Schön.
Und natürlich, dass ich dieses Gespräch mit dir führen darf.
Ja, ich bin auch super dankbar, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und aus dem fernen Spanien zu mir gekommen bist. Ich wäre gern zu dir nach Spanien gefahren für dieses Interview.
Weiter Weg, wer weiß. Irgendwann mal machen wir ein Schreibcamp hier.
Oh ja, unbedingt. Ganz, 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 ganz unbedingt. Dann können wir alle sagen, wir sind Autoren und haben in Spanien geschrieben. wo findet man dich? Also in Spanien, also natürlich, aber ich meine eher virtuell.
Naja, ich bin auf Instagram relativ aktiv, also ziemlich aktiv. Ich bin auf Facebook. Die Adressen sind ja dann, glaube ich, unten.
Genau, die sind in den Shownotes.
Und ich habe auch eine Webseite, astrid-topfner.com.
Die ist relativ neu, ne? Denn in dem Podcast von Emilia De Luca hattest du die noch nicht.
Nein, die ist erst irgendwie seit, ich weiß nicht, 6 Wochen oder 4 Wochen oder sowas online, also ganz neu noch. Und genau, da gibt es natürlich auch einen super tollen Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt.
Und was erfährt man in deinem Newsletter, wenn man sich da anmeldet?
Naja, meine Newsletter erzähle ich so ungefähr einmal im Monat oder alle 3 Wochen mal ein bisschen was aus meinem Leben hier in Spanien, was gerade hier so abgeht, wie es mit meinen Projekten aussieht, wie ich vorankomme, was ich gerade schreibe, welche Bücher ich lese oder eben gerne lesen möchte. Und dann am Ende geht es dann immer noch so einen kleinen Spanischkurs. Also wer immer schon Spanisch lernt.
Ja, bring uns
Am
doch
Ende
jetzt mal
immer
was.
Noch so ein paar spanische Wörter.
Dann bring uns doch jetzt mal spontan was auf Spanisch bei.
Anda vaya. Pues ha sido un gran placer estar contigo esta noche.
Estar un gran was?
Placer. Es war ein großes
Vergnügen. Ja, ich habe es akustisch nicht verstanden. Na, sag's nochmal.
Ha sido un gran placer estar contigo esta
Grace?
Noche.
¿Grace? ¿Grace? No.
Gracias.
Has, Ha sido un gran gracido.
Placer.
Ich krieg's aber trotzdem nicht zusammen. Placero.
Es ist ein etwas komplizierter Satz. Okay, lass mich etwas.
Nein, ha sido un gran placero. Buchstabier mal.
Placer. Placer.
CEM.
R.
Placer.
Placer.
Ha sido un gran placer contigo esta noche. ¿Vas?
Estar contigo esta noche. Mit dir
Estar
zusammen
contigo.
heute.
Ah. Okay. Was heißt denn? Fand ich auch. Was sagt man denn?
Para mí también.
Para mí también. Para
Finde
mí también.
Gracias.
De nada, das kriege ich auch noch hin. Ah, ich muss viel mehr
Sí.
Spanisch sprechen. Viel, viel mehr.
Ja, wenn man sich dann verlernt, man. Es geht mir mit Italienisch so. Ich konnte mal richtig gut Italienisch und jetzt nichts mehr.
Aber Italienisch ist doch so ähnlich wie Spanisch, oder?
Ja, ich verstehe es und ich kann es auch relativ gut lesen, aber ich kann es nicht mehr sprechen. Dann irgendwie doch anders.
Das stimmt. Ja, meine Liebe, es war mir ein großes Vergnügen, un gran placer.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Muchas,
Danke dir.
muchas gracias. Und ja, wir hören von dir jeden Montag bei Instagram und wir in 3 Tagen kommt dein neues Buch heraus. Beziehungsweise, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist es eventuell gerade seit einem Tag draußen, wenn ich das alles hinkriege, oder? Alles wird toll. Das wird
Ja.
großartig. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und ich bin ganz sicher, das wird toll. Da kommt mein
Wir
Kind.
werden es
Homeoffice.
sehen.
Dann, mach's gut.
Danke, gleichfalls. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke dir. Wenn du übrigens schon ein paar Videos von mir gesehen hast und dich fragst, was ich hier eigentlich trinke, das ist Ingwer mit Zitrone, Pfefferminze und Stevia. Extrem lecker. Und irgendwie taucht das ständig in meinen Videos auf. Deswegen dachte ich, erkläre ich mal, was das eigentlich ist. So, egal. Ich hoffe, du hattest ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview, hast was mitgenommen. Es war interessant oder auch spannend für dich zu erfahren, wie Astrid selbstsicher auftritt zum Beispiel. Das fand ich unheimlich spannend. Aber auch die anderen Aspekte fand ich super interessant und ich hoffe, es ging dir genauso. Hinterlass uns gern Feedback, entweder unter diesem Post oder per privater Nachricht oder per E-Mail. Du findest die Kontaktdaten von uns in den Shownotes. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kritik oder sonst irgendwas loswerden möchtest, dann tu das dort oder hier. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gerne an jemand anderem, der mir auch gefallen könnte. Abonniere ihn gern oder wenn du große Lust hast, gib mir einen Daumen hoch bei YouTube oder ein paar Sterne bei iTunes. Es ist immer blöd, darum zu bitten, aber wenn das ist so unfassbar wichtig für die Sichtbarkeit von diesen ganzen Sachen und deswegen mache ich es halt trotzdem, auch wenn ich mir immer ein bisschen blöd dabei vorkomme. Aber egal. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Danke, dass du mich hörst und dass du mich liebst. Ich wünsche dir, wie gesagt, eine gute Zeit. Mach's gut, deine Andrea.